Hallo, ich bin Maurice.
Hallo, ich bin Tore.
Und zusammen sind wir
im Taxi rauchen.
Wir haben am 14. Mai unser Album, unser Debütalbum, weil wir es auch nicht besser wissen, veröffentlicht und sind heute zu Gast
bei Nadine.
Bei Nadine. Oh, das war...
Nochmal.
Nee, das war gut. Das war
ja,
gut.
Dann nimm das.
Aber ihr könnt auch nochmal machen. Nee, ich finde es immer gut, wenn es am Anfang so ein bisschen lustig ist.
Und dann am Ende noch irgendwas mit Tod, was da drauf aufbaut, dass wir da auch den...
Hallo, wir sind von Im Taxi rauchen und ihr seid alle irgendwann tot. Viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass es klappt.
Ja, schön. Danke für das Interesse.
Seltsamerweise habe ich mich sofort für eure Musik interessiert, bevor ich die Musik kannte, weil ich euer Artwork so schön fand.
Oh, hättest du besser mit Paul sprechen können. Wir haben das ja gar nicht selber gemacht.
Nee, es hat mich irgendwie so sofort angesprochen und ich dachte mir, das sind bestimmt Leute, die jetzt keine Musik machen, die jetzt irgendwie künstlich ist. Ich finde, das sieht man sofort. Also an allem, an dem Bild, an dem Titel und an eurem Bandnamen.
Dankeschön.
Ja, bitte. Wo fangen wir denn an? Was mich wahrscheinlich am meisten interessiert ist, woher ihr euch kennt. Einfach weil im Promo-Zettel quasi stand so, als hättet ihr beide angefangen, alleine Musik zu machen. Und dann aber nicht den Ton getroffen oder euch nicht angemessen ausgedrückt gefühlt. Und dann habt ihr zusammen Musik gemacht und dann war's gut. Also woher kennt ihr euch?
Da hat der Promozettel recht. Also wir hatten vorher beide Solo-Projekte und haben dann mehrmals zusammengespielt und haben uns auch quasi über diese Solo-Projekte bei einem gemeinsamen Auftritt auf einem Festival in Moers kennengelernt. Und dann angefangen, nachdem wir schon viel zusammen gespielt haben, zusammen Lieder zu schreiben, aber eigentlich so, damit wir dann bei Konzerten die zusammen spielen können. Und daraus ist dann so die Band entstanden.
Und habt ihr vorher ähnliche Musik gemacht wie jetzt?
Ja, jein, schon. Also es hat sich live bei uns ja nicht viel geändert, außer dass wir jetzt zwei Gitarristen und zwei Sänger sind. Das Album ist da wesentlich opulenter geworden, als wir das live gemacht haben. Wenn wir Konzerte spielen, dann machen wir das eigentlich halt akustisch. Mit zwei Gitarren und uns als Sängern eben.
Ist schon ähnlich. Man ist hört schon auch so quasi, dass die Band eine Mischung aus dem ist, was wir beide vorher solo gemacht haben, weil das war ein bisschen unterschiedlich. Oder man merkt so, dass jeder seinen eigenen Stil hatte. Die sind aber da so geflossen.
Und ist es so gewesen, dass ihr, also als ihr einzeln unterwegs wart, war euch da bewusst, dass da noch mehr geht? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil es klang jetzt wirklich so, als ob ihr zusammen gespielt hättet und auf einmal gemerkt habt, boah, da kann ja noch viel mehr entstehen.
Ja, ich habe ja vorher mal gesagt, ich mache nie wieder mit anderen Leuten zusammen Musik, weil ich mit Bands immer nicht klarkam, weil das zu viele Leute sind und man dann immer alles absprechen muss. Und das ist nicht so mein Ding. Mit Maurice muss ich aber nicht so viel absprechen. Das geht.
Wir teilen uns ein Gehirn.
Echt? Das kann aber auch anstrengend sein, oder? Wenn man sich eigentlich, also wenn man so gleich denkt und so.
Ja, lustigerweise war es bei mir genau andersrum. Und zwar hat das ja auch mit der Entstehung der Band zu tun, dass wir auf diesem Festival in Moers gespielt hatten und uns dann halt jeweils gesehen haben bei unseren Auftritten und das auch gut fanden, was der andere gemacht haben, aber darüber hinaus erstmal nicht miteinander interagiert haben. So, also wir haben uns da nicht unterhalten auf diesem Festival. Wir haben dann zwischendurch selber nochmal Musik zusammen gesungen. Auf der Bühne bei einem Sammellied. Da waren ein paar Leute zusammen auf der Bühne, haben was gesungen. Und ich habe ihn dann Monate später mal gefragt, weil ich mich an seinen Auftritt erinnert habe, ob er Lust hätte, eine Band mit mir zu gründen. Aber das sollte noch in eine ganz andere Richtung gehen.
Ich habe auch Nein gesagt.
Weil ihm die Richtung nicht gefiel.
Welche Richtung war das denn?
Deutschsprachiger Post-Hardcore.
Ah, okay. So wie da hinten. Ich habe hier irgendwo nämlich... Ah ja, hier. Übrigens. Das wollte ich eigentlich anziehen.
Ja, aber genau. In eine solche Richtung sollte es gehen.
Genau. Und ich habe jetzt eben gesehen... Ja, genau. Und ich wollte das eigentlich anziehen, aber ich hatte keine Zeit mehr, weil ich mir noch was zu trinken holen musste. Aber gut, dann kann ich es mir vorstellen.
Man sieht ja eh nicht, was du anhast. Da ist das Mikro vor. So, man sieht nur deinen Kopf.
Ich hatte auf jeden Fall Bock auf was in Richtung Fjord, heiß, kalt und keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung und das wollte Tore nicht. Aber
und ich wollte auch keine Band.
Er wollte auch keine Band. Erst.
Übrigens finde ich es interessant, dass du das jetzt auch gerade gemacht hast. Voll viele vergleichen Fjord mit Heißkalt und ich finde die eigentlich sehr unterschiedlich. Ist komisch.
Ich finde die auch sehr unterschiedlich. Ich habe die auch nicht miteinander verglichen. Ich habe bloß das Spektrum meiner Richtung, in die ich gehen wollte, abdecken wollen, dass das schon eine breitere Richtung werden sollte. Also jetzt nicht nur was Fjord machen, kopieren oder nur was Heiß-Kalt machen, sondern da irgendwie da die Mitte finden. Aber stimmt, das ist ja dann auch gar nicht geworden.
Stimmt, du hast die nicht verglichen, aber die werden immer in einem Atemzug genannt. Das meinte ich eigentlich. Das ist
ja, absolut. Ja, absolut. Aber, das ja. Visions Magazin packt sowas auch alles in die Ecke Punk.
Ja, genau.
Du hast ja gefragt, ob wir uns jetzt alleine nicht genug oder nicht genug, wie hast du das gemeint, als ob wir nicht genug...
Dass wir uns alleine nicht gereicht haben, oder?
Nee, ich habe es eigentlich nicht. Also bei mir kam es so an, als ob ihr alleine Musik gemacht habt und wart damit zufrieden und habt dann versucht, mal zusammen was zu machen, habt dann gemerkt, es fühlt sich ja noch viel besser an.
Ja, aber das stimmt ja auch. Aber das liegt auch, glaube ich, eher an dann so an der Konstellation. Das ist jetzt nicht so, dass mir das gefehlt hätte, mit wem anders Musik zu machen, sondern das hat sich dann halt so ergeben, weil genau diese Konstellation gepasst hätte, Das hätte wahrscheinlich mit einer anderen Konstellation nicht so funktioniert. Wäre ich wahrscheinlich eher auch genervt gewesen oder so wieder. Weil ich das alleine auch immer entspannt fand und sehr autonom das machen konnte, was mir eigentlich so wichtig ist und so. Also ich glaube, mit dem anders wäre das auch so nicht passiert. So wichtig ist mir das nicht, mit anderen Leuten zusammen was zu machen. Das war schon dann Glück. Menschlich.
Genau, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen nachgebohrt, weil als einzige Referenzband, die mir jetzt so spontan einfallen würde, wären jetzt Lasse und Jörg mit Schreng, Schreng und Lala und die sind sich ja auch, ergänzen sich sehr und sind sehr vertraut und ich finde das, was ihr macht, ist ja quasi, wie soll man das sagen, natürlich sagt man Akustik-Punk, aber irgendwie finde ich finde das Wort schon irgendwie so seltsam. Akustik.
Ja, du hast ja das Album auch gehört, nur, ne?
Ja.
Du hast ja kein Konzert von uns gesehen. Das ist ein bisschen verwirrend, so wie Maurice eben schon sagte. Also wir klingen auf dem Album sehr anders, als es live für uns umsetzbar ist, weil wir halt nur zu zweit sind. Auf dem Album aber unser Produzent noch sehr, sehr viel drumherum gebastelt hat, was halt das Ganze so ein bisschen größer macht. Was auch von uns ja so gewünscht war, aber dann ist das halt tatsächlich schwierig, das so auf dieses Akustik-Ding runterzubrechen, wenn man das Album kennt.
Das heißt, live ist es sehr viel reduzierter und kommt dann eher an Akustik-Punk ran.
Ja, wir müssen jetzt halt Playback machen. Wir spielen jetzt gar keine Instrumente mehr live, sondern wir tun beide so, als ob wir singen und spielen das Album dann im Playback. Aber mal gucken, wie das wird, das haben wir noch nicht ausprobiert. Nein, das stimmt nicht.
Ich weiß, dass das nicht stimmt. Nein, ich wollte auch darauf raus, ich kann mit diesem Begriff Akustik-Punk generell irgendwie nicht so viel anfangen.
Wir haben selber dann irgendwie Songwriter-Punk draus gemacht, weil es ja irgendwie...
Geiler klingt. Ich habe damals immer zu dem Solokram Akustik-Punk gesagt, weil mich dieser Liedermacher-Begriff so abgefuckt hat. Also ich wollte unbedingt nicht mit Singer-Songwritern und Liedermachern verglichen werden. Deswegen habe ich dann halt Akustik-Punk gesagt. Ja, bei uns würde ich jetzt vielleicht eher sagen Akustik-Indie.
Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, was ihr jetzt seid und was ihr nicht seid, sondern mir ging es darum, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, Songwriter-Punk. Dieses Songwriter-Dings ist da für mich ganz doll drin. Also eine Person setzt sich hin, macht sich Gedanken zu einem Thema und äußert sich sehr intim und auch gezielt. Und das, finde ich, ist ja total schwierig, zu zweit zu machen. Da wollte ich so ein bisschen in die Richtung. Und das ist, glaube ich, so eure Besonderheit, dass da so zwei Menschen sind, die sich so äußern, so ehrlich und intim und so offen sind. Aber ihr seid ja zwei verschiedene Personen. Und eigentlich ist es immer eine Person, die sowas macht.
Ein Gehirn, also, wir haben es ja eben schon gesagt. tatsächlich ist das Album jetzt zum Beispiel auf verschiedene Weisen geschrieben worden. Manche Lieder haben wir zusammen geschrieben, manche einzeln und dann dem anderen so vorgebracht und dann vom anderen akzeptiert worden. Ja, zwischen den Zeilen zum Beispiel, die erste Single, die wir veröffentlicht hatten, das war dieser besagte Song, den wir zusammengeschrieben haben, als wir noch solo unterwegs waren und Solo-Konzerte gespielt haben, uns gegenseitig supportet immer bei den Auftritten. Da haben wir uns dann halt einfach zusammen hingesetzt, den ausgearbeitet. Und
ja, wir haben den vor allem ja auch so geschrieben, dass wir abwechselnd, also Maurice hat eine Zeile geschrieben, dann habe ich die nächste geschrieben, die mir dazu einfällt und so ging der ganze Song so runter.
Haben einen kleinen Sport draus gemacht, ein Spiel, das ist dabei rausgekommen und wir sind damit sehr zufrieden, also beide gleichermaßen.
Aber dadurch, dass wir ja auch so außerhalb von dem Musikrahmen sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, sinkt natürlich auch so oder auch schon von vornherein, also seitdem es die Band gibt, ist eigentlich Musik immer so nebenbei und um die Freundschaft herum quasi. Da sinkt ja auch die Hemmschwelle, was von sich preiszugeben. Oder ich habe jetzt kein Problem damit, wenn wir ein sehr, sehr, wie sagt man, tiefgründiges Lied von Maurice oder mir machen zusammen. Das ist ja was anderes, wenn man in einer Band spielt, wo man sich über die Musik kennt und zusammen sich zum Musikmachen trifft. Da ist vielleicht auch die Hemmschwelle höher, so viel von sich preiszugeben oder so. Das haben wir ja gar nicht.
Also wir haben da einfach nicht die Hemmung, uns voreinander in unseren Texten nackig zu machen. Und ich glaube, das nimmt einen sehr positiven Einfluss auf das Endergebnis.
Aber es ist trotzdem schön, dass du das sagst. Also wir kriegen ja jetzt auch gerade erst so die ersten Feedbacks, weil wir ja vorher jetzt auch noch nichts so zeigen konnten von dem Album. Das ist schön, wenn du sowas sagst und man das so erfährt, wie das so ankommt, weißt du?
Ja, ich finde das Ganze, ich will es jetzt auf keinen Fall Produkt nennen, das ganze Album, alles, was da außen rum ist, strahlt eben genau das aus. Wie gesagt, Akustikpunk kann ich nicht mit anfangen, weil ich Punk einfach anders definiere. Deswegen, wenn jetzt jemand mir eure Musik gegeben hätte, ohne dass ich euch als Person sehe und auch ohne dass ich mal in die Videos hätte reinschauen können, dann hätte ich mir das vielleicht gar nicht angehört. Was mich auch noch interessiert, ist, wie ihr auf diesen Namen kommt, weil ihr wirkt auf mich nicht wie zwei, die oft Taxi fahren, im Taxi rauchen, oder?
Welche Geschichte nimmst du jetzt?
Welche Geschichte nehme ich jetzt? Wir hatten uns mal vorgenommen, bei jedes Mal, wenn wir danach gefragt werden, einfach was anderes zu erzählen. Es ist einfach diese 90er-Mentalität, die wir beide sehr fühlen. Wir sind beide 90er-Kinder. Tore gerade noch so. Der Bandname gilt dann so als Metapher für, dass man damals halt noch im Taxi rauchen durfte. Da wird noch Bezug drauf genommen in Ilona Christen ist tot zum Beispiel, dass er eine Referenz an But Alive ist, eine Punkband der 90er, die uns viel vereint. Es ist einfach dieser Geist der 90er, der uns irgendwie zu diesem Bandnamen gebracht hat.
Aber witzig, dass du damit verbindest, im Taxi rauchen, weil ich verbinde damit eigentlich, dass die Eltern im Auto geraucht haben.
Ja, meine Eltern haben auch im Auto geraucht.
Meine Eltern hatten kein Auto.
Ja, meine Eltern hatten auch kein Auto, aber andere Eltern, mit denen ich mitgefahren bin, haben immer im Auto geraucht.
Ich bin ein sehr großer Filmfan, gerade auch von Filmen aus den 90ern. Und da wird immer viel im Taxi geraucht. Da kommt das her. Und es gibt einen Song von Ketka, der heißt den Taxi Wein.
Ich wollte gerade sagen, viele beziehen das ja auf den Ketka-Song, damit hat das wirklich nichts zu tun. Ich weiß aber auch nicht so viel über den Namen, weil Maurice hat dann irgendwann nach einem Konzert von mir gesagt, lass uns mal zusammen das machen jetzt. Und wir nennen uns im Taxi Rauchen und ich habe okay gesagt.
Name
ich habe das
halt cool.
Aber nie hinterfragt.
Ich finde den Namen auch cool und irgendwie schreit es für mich so eine Lässigkeit aus.
Person, das sind wir gar nicht.
Ja, aber trotzdem so eine Person, die sich denkt, ach komm, erstmal Taxi fahren ist schon mal, finde ich, irgendwie so ein bisschen... Also, keine Ahnung, in Berlin ist es vielleicht einfach super normal und ganz cool, im Taxi zu fahren. Aber da, wo ich wohne, ist es halt überhaupt nicht normal.
Eigentlich gibt es ganz, ganz viele Herleitungen zu dem Bandnamen. Also das mit dem Rauchen eigentlich hauptsächlich, weil wir die ganze Zeit rauchen. Stimmt. Und ich durfte mal nach einer Party im Taxi rauchen. Das fand ich cool. Das ist mir sehr einprägsam in Erinnerung geblieben.
Und ich wollte schon seit Jahren mal eine Band mit dem Kürzel ITR. Das passte dann zufällig auch noch.
Ja.
Ich habe mal geguckt. Weil wenn ich was nicht weiß, schaue ich immer bei Gute Frage nicht. Und da habe ich Rauchen im Taxi.
Das steht aber nicht, wo unser Bandname herkommt.
Nee, aber da steht Rauchen im Taxi und dann steht, hey, darf man eigentlich im Taxi rauchen?
Ja, das ist auch das Erste, was kommt, wenn man unsere Band googelt. Das ist auch Gute Frage nicht, ob man
richtig,
das
aber das Witzige ist, du denkst ja dann, das fragt jetzt eine Person, die selbst rauchen möchte. Nee, einmal wollte mein Vater nach einer Party sich eine anzünden. Der Taxifahrer hat gesagt, dass das nicht gestattet ist. Darf man das wirklich nicht oder muss man das absprechen? Und das fand ich irgendwie ganz süß, dass die Tochter so, warte mal, ich gebe das mal bei Gute Frage nicht ein, ob du nach der Party rauchen darfst, das kann ja gar nicht sein.
Ich hätte ja Bock, es gab ja mal diese Sendung von der aus dem Fernsehgarten hier, Kiwi. Und diesem Anwalt, wo dann Daniel Hartwig die Sachen ausprobiert hat und ist das rechtens, hieß das. Da hat man so eine Frage gestellt, also ähnlich wie das jetzt, und der hat das dann ausprobiert und dann hinterher hat der Anwalt das bewertet. Wenn es die noch gäbe, hätten wir da vielleicht landen können.
Stimmt.
Guck, also hast du ganz viele Geschichten zur Auswahl, wo der Bandname herkommt. Du kannst ja einfach eine aussuchen und die dann auch weitererzählen.
Ich glaube, ich nehme die von Tore mit dem ITR, die erschien mir am logischsten. Aber ist jetzt mal, ihr als Band, ist das eine dumme Frage, wenn man wissen möchte, warum die Band im Taxi rauchen heißt?
Nee, in dem Fall nicht. Hätten wir jetzt einen schlechteren Namen, wäre das eine dumme Frage, aber so ist das eine total gute Frage.
Ja, also wenn es euch jetzt 20 Jahre gibt und man fragt dann, wieso heißt ihr im Taxi rauchen, dann finde ich es auch doof. Aber
dann kann man ja auch alte Interviews schon gehört haben. Du bist jetzt ja erst das zweite Interview, was wir führen in unserer Karriere, ne?
Genau, von daher...
Ich finde auch wahnsinnig interessant, wie viele Variablen es gibt mit unserem Namen. Also welche Variationen meine ich nicht, Variablen. Also wir wurden schon genannt Rauchen im Taxi, im Raxi tauchen.
Im Taxo rauchen.
Ja.
Taxi tauchen. Ist
schön. Im Raxi tauchen.
Im Raxi tauchen.
Im Raxi tauchen.
Ihr habt Bock, über die einzelnen Songs zu reden, oder? Sonst wäre unbedingt. Das Interview jetzt schon fast vorbei.
Voll gerne.
Einzelnen Songs was rausgeschrieben. Ich überlege jetzt nur, mit welchen ich anfange. Vielleicht mal mit dem, der ziemlich weit vorne ist. Ilona Christen ist tot. Ich denke immer, die heißt Ilona Christensen. Stimmt gar nicht.
Christen.
Über meine Info. Ja, ich habe auch nochmal geguckt. Gespräche über meine Generation, die viel zu viel von sich hält. Das war so der erste Satz, der mir aufgefallen ist in dem Song, der eben diese besagte Talkshow-Moderatorin, die gestorben ist, vorher ein Slogan für ein Shirt von But Alive war. Ich möchte Ilona Christen die Brille von der Nase schlagen und jetzt ist sie tot, was ja irgendwie tragisch ist.
Ich habe mich als Kind immer gefragt, was Ilona Christen sind. Ich dachte, das wäre so eine religiöse Gruppierung.
Ich finde das erstmal total cool, jetzt über die einzelnen Songs zu reden. Das haben wir ja noch nie gemacht. Und ich bin total gespannt, was da jetzt bei rauskommt.
Was wir uns dabei gedacht haben, als wir die Songs geschrieben haben.
Das habe ich ja auch bei eurem Review schon gedacht. Also total geile Interpretation, die ihr da gefunden habt. Die haben wir selber gar nicht so.
Also das war meine Interpretation, weil ich mache das ja alleine alles.
Okay. Ja, voll gut, also wirklich, du hast
sehr,
sehr viel reininterpretiert. Das wird dich gleich wahrscheinlich total schockieren, wenn wir erzählen, wie dieser Song entstanden ist.
Nee, ich schätze euch jetzt so ein, dass ihr mir da auf jeden Fall eine gute Story aus dem Ärmel schütteln kann. Wie gesagt, Ilona Christen, aber Maurice hat es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, so eine Affinität zu den 90ern. Das kam aber von But Alive, ne? Und was ist denn dran an meiner Interpretation, dass... Also als sie für But Alive zur Verfügung stand, unfreiwillig, um sich die Brille von der Nase zu schlagen, da war das ja so ein bisschen als Aufstand gemeint gegen das, was sie verkörpert hat. Und jetzt ist sie tot. Das heißt, mit ihr ist ja die Möglichkeit tot, irgendwie zu rebellieren. So habe ich das verstanden.
Das gefällt uns gut.
Nächstes.
Als der erste Corona-Lockdown war, von Maurice eine WhatsApp-Sprachnotiz gekriegt mit der ersten Strophe und dem ersten Refrain. Das geht ja los mit kein Mensch trägt mehr T-Shirts. Klar, das kommt von dieser But Alive, von diesem But Alive-Snippet. Und dann habe ich dazu die zweite Strophe und den zweiten Refrain geschrieben. Da geht es um Pete Townshend, den The Who-Schlagzeuger. Schlagzeuger?
Gitarrist? Ich habe keine Ahnung. Ich mich nicht für The Who interessiert, das waren die 80er.
Gitarrist war das, ne?
Gitarrist. Ja, Gitarrist.
Das war der Gitarrist von The Who und der lebt ja noch. Und dann dachte ich, also in Pete ist ja auch ein Battle Life Song, geht's halt um den. Und dann habe ich halt die zweite Strophe, das hat gar nichts mehr mit Ilona Christen zu tun. Das habe ich dann halt einfach wegen Pete, habe ich mich zu dem belesen und dann die zweite Strophe geschrieben, Maurice zurückgeschickt und dann war das Lied fertig. Wir haben uns danach nicht weiter darüber ausgetauscht.
Also dieses Lied ist... ist die But Alive-Hommage auf diesem Album.
Ja, eigentlich ist es nur das, ne?
Eigentlich ist es nur das.
Und dieses Meine Generation, das ist dann halt wegen My Generation und so, ne? Von The Who.
Ja, kann sein, dass es so ist, aber vielleicht...
Ja, sag ich dir als Autor.
Ja, vielleicht steckt ja auch noch mehr dahinter, als ihr eigentlich denkt. Oder vielleicht, wir können auch über But Alive reden, was die euch bedeutet haben, dass ihr ja dann einen Song... aus Referenzen, die ihr umdeutet, von But Alive macht.
Ich glaube, But Alive ist so die größte gemeinsame Schnittmenge oder die erste gemeinsame Schnittmenge, die wir gefunden haben, weil das ist ja schon ungewöhnlich, dass man jemanden trifft, so mehr oder weniger in seinem Alter, der auch alles von But Alive kennt, so, und dem das halt auch ganz viel bedeutet. Würde ich schon sagen, dass wir so dadurch die ersten Berührungspunkte miteinander hatten, dass wir uns halt über Markus Wiebusch und so.
Als wir zusammen auf dem Markus Wiebusch, auf dem Ketka-Konzert waren, habe ich das erste Mal Markus Wiebusch live gesehen und ich hatte die ganze Zeit so ein Papa-Gefühl. Es war irgendwie, als hätte ich meinen noch nie gesehenen Vater vor mir stehen gehabt. Und das liegt einfach daran, dass ich seit meiner frühesten Kindheit, also meine frühesten frühkindlichen Erinnerungen gehen zurück an But Alive Songs. Ich bin halt damit aufgewachsen. Mir wurde das mit dem Babybrei eingetrichtert und Thor hat dann selbst dazu gefunden, als er auf der Suche nach Erfüllung war. Und,
ja.
War da, sind halt so Sachen uns im Kopf geblieben, wie dieser Slogan, ich möchte Ilona Christen die Brille von der Nase schlagen. Und ich hatte dann mit Tore eben endlich jemanden gefunden, mit dem ich das zum Ausdruck bringen konnte, was ich da empfinde in die Richtung, weil Wir das teilen.
Das ist halt auch wieder so ein Ding mit den 90ern. Ich kenne halt wirklich kaum Leute, mit denen ich Paddle Live hören könnte. So, also Leute in meinem Alter, so aus meinem engeren bekannten Freundeskreis, die kennen das ja nicht. Mhm. So, deswegen war das irgendwie auch klar und naheliegend, dass wir da irgendwie.
Also ich als Autor sehe in dem Song Ilona Christen so einen Querschnitt durch die Gesellschaft, was aus ihr geworden ist, von den damals But Alive bis heute. Das höre ich auch immer aus Tores Strophe. Das ist einfach ein Gefühl, was da drin steckt. Mehr Gefühl als auf den Punkt gebrachte Sätze.
Also es klingt auf jeden Fall nicht so, als ob ihr einfach mal gedacht habt, wir machen mal ein paar lockere Sätze über But Alive. Das hat ja schon eine Stimmigkeit. Im Prinzip geht es ja auch extrem um Vergänglichkeit, weil es endet ja mit dieser Nachrichtenmeldung. Sie war einmal ein großer Fernsehstar und jetzt ist Ilona Christensen tot. Und ja, ihr lacht jetzt auch ein bisschen. Man muss nämlich ein bisschen lachen, aber eher so aus Bitterkeit. Natürlich belacht man in keiner Sekunde ihren Tod, aber eigentlich, also selbst wenn wir keine Fernsehstars sind, Irgendwann war es mal wichtig, was wir gemacht haben und dann sind wir tot.
Oh. Ja, das stimmt, hast du recht. Ich hatte zu Ilona Christen nie irgendeinen Berührungspunkt in meinem Leben, außer eben über diesen Buddle Life Song. Und dann ist natürlich die Hemmschwelle auch nicht so groß, damit so ein bisschen lapidar umzugehen, so, weißt du?
Da macht man sich nicht so viele Gedanken um die Pietät, ne?
Ja. Und ja, das mit diesem Snippet am Ende war dann einfach, ich saß irgendwie vor YouTube und habe das gefunden und dann war das so, oh, das müssen wir da unbedingt irgendwie reinbauen.
Also ich fand es schon passend. Ich fand es schon, also ich will nicht sagen philosophisch, aber es hat quasi den Song zusammengefasst. Im Prinzip geht es ja darauf auch hinaus, so wie ihr jetzt über But Alive sprecht und die Band gibt es ja schon sehr lange nicht mehr. Und wenn du jetzt sagst Tore so, dann ist ja auch so ganz leichte Wehmut so, ja, also ich kenne eigentlich nicht so viele, mit denen ich das teilen kann, aber es macht ja irgendwas mit dir. Und im Prinzip hat es auch, also von Nostalgie kann es ja nicht sein, weil du es ja damals nicht erlebt hast, aber es hat ja schon so einen Wehmut. Also im Prinzip steckt ja dahinter, ich finde diese Band ganz toll und es gibt es jetzt nicht mehr. Oder es gibt jetzt keine aktuelle Band, die mich so berührt hat.
Ja, das passt ja dann auch zu dem Bandnamen.
Dürfen wir das in nächsten Interviews so erzählen?
Ja.
Auch wenn das jetzt
ja,
von dir klar. ist? Das ja, gefällt klar. mir.
Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn eine Band wirklich, ernsthaft jetzt, wenn eine Band einfach sagt, wir haben uns jetzt nichts dabei gedacht, aber ich glaube, meistens hat man sich doch was dabei gedacht. Zum Beispiel bei dem Song 3345 habe ich sofort gedacht, ah, ein Song über Platten wegen 3345. Und dann habt ihr so launig, gute Laune-mäßig losgelegt, quasi ja so einen modernen, spaßigen Song gemacht, der sich halt mal einfach mit den dunkelsten Jahren bisher von Deutschland beschäftigt und habt quasi so Gedanken, die man 33 und 45 vielleicht gehabt hat, irgendwie mit so modernen Gedanken vermischt.
Ja, es geht im Groben und Ganzen darum, dass die Partykultur, dass die Partylaune der heutigen Gesellschaft einfach keine Lust mehr hat, sich mit dem Scheiß von damals auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich dich total unterbrochen in deiner Interpretation. Das tut mir leid.
Nee, gar nicht. Ich habe ja nur so eine Bahn gelegt, auf die du dann einfach draufgegangen bist. Ist ja okay. Ich habe mir gedacht, dass es eigentlich gar nicht so doof ist, das genau so zu machen. Zwei Aspekte. Zum einen sprecht ihr ja quasi an, wenn sich niemand dafür interessiert und aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Leute, die diese Zeit wirklich miterleben mussten, entweder in Nachfolgegeneration, also die wirklich erzählen können, meine Großeltern waren im Konzentrationslager oder wie auch immer davon betroffen, dass dann auch so ein Stück von der Erinnerungskultur weggenommen wird, weil es wirkt natürlich anders, wenn du alte Videos anschaust und die sind in Schwarz-Weiß, dann bringst du die schlecht in Verbindung mit der heutigen Zeit und die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer, bringst du auch nicht damit in Verbindung. Und im Prinzip ja, geht es ja eigentlich quasi darum, das, was damals passiert ist, so irgendwie neu zu vertonen.
Ja, schon. Also je weniger Leute sich daran erinnern, dass Nazis scheiße sind, desto mehr Leute werden kein Problem damit haben, Nazis zu wählen.
Und ich finde das Lied ja auch noch so wahnsinnig optimistisch mit dem Ende. Wenn sie 2033 wiederkommen, seid ihr der Grund. Lässt ja auch noch hoffen, dass noch ein paar gute Jahre da sind.
Ich habe im letzten Jahr den Jan von Turbostadt interviewt und da haben wir über dieses Rattenlinie Nord gesprochen, über diesen Song und auch über dieses Snippet, das da drin ist. Wir waren uns dann ziemlich einig, dass wir eigentlich beide große Angst davor haben, wenn dann niemand mehr da ist, der davon erzählen kann. Ich finde, es ist eigentlich auch so das Schlimmste. Also dieser Gedanke ist schlimm. Aber dann habe ich jetzt gesehen, dass es irgendwie auf Instagram wohl einen Sophie-Scholl-Kanal gibt.
Ich bin Sophie-Scholl, ja.
Findet ihr sowas sinnvoll?
Voll.
Voll, wir folgen dem auch bei Instagram.
Das ist ja so eine Installation, dass sie quasi so eine Art Serie nachstellen in Echtzeit, ne? Wie ich das verstanden habe. Mhm. Ich finde das gut. Genau, und den Instagram-Account dafür benutzen, um das zu präsentieren, ne?
Diese Art der Kommunikation dafür zu benutzen, quasi, also im Prinzip ja so ganz leicht das, was ihr auch gemacht habt.
Von ja, klar, damals ist das, ich finde das ist sehr total wichtig. Gut,
weil du da ja die Leute so erreichst, wie sie sowieso ihre Informationen konsumieren oder aufnehmen, ne?
Denkst du, dass man die Leute leichter über Geschichten von den Opfern erreicht oder dass es nicht vielleicht besser wäre, oder auch eine gute Lösung wäre, vielleicht auch in Kombination, wenn man einfach mal sagen würde, schaut euch mal dieses Foto von dem CDU-Abgeordneten an und schaut mal, mit wem er da auf einem Bild lächelt oder mit dem AfD, was weiß ich, was Rat der mit, keine Ahnung, Leuten von wirklich, also rechtsextremen Vereinigungen, wie auch immer, auf einem Bild steht. Die Leute aber gar nicht kennen, wenn sie sich nicht damit beschäftigen.
Ja, ich glaube, es ist ja erstmal wichtig, da irgendwie einen Zugang zu haben und sich für eine Problematik zu interessieren. So, wenn du den Zugang dazu hast, wie auch immer du den bekommst, ob du den über Musik, über Filme oder wie auch immer bekommst und dich das irgendwie berührt oder was mit dir macht, dann hast du ja in der Regel selber den Anspruch, dich mehr in Sachen und Zusammenhänge reinzufinden. Und dann kommt das schon, glaube ich, von alleine, dass man dann auch den Anspruch hat, mehr zu verstehen und mehr Sachen zu hinterfragen. Aber um den Einstieg dahin zu bekommen, dass Leute sich mit einer Thematik beschäftigen, ist ja manchmal das Einfache und etwas runtergebrochenere leichter. Ja.
Das sieht man nicht, dass Maurice fleißig nickt. Ja, ja. Ja, und was ich auch noch interessant fand, war diesen Satz, ein dunkles Erbe, das wir alle tragen. Ich mir so dachte, ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, ne? Dass man nicht sagen kann, das ist jetzt einfach vorbei und damit haben wir nichts zu tun, weil ich habe das ja nicht gemacht.
Ja, keine Ahnung, das war vor 70 Jahren, was habe ich damit zu tun? Das finde ich einfach dumm, den Gedanken.
Ja, wie Tore gesagt hat, ich glaube 2033 ist schon, das ist glaube ich schneller da, als man denkt und ich glaube auch die Entwicklung kann schneller voranschreiten, als man denkt.
Auf dem nächsten Album ist ein Song, der heißt 3345 und der ist über Platten.
Okay, sehr gut. Und auf 33 und 45 abspielbar.
Weil wir dann nichts mehr damit zu tun haben. Die Welt ist toll und wir können über schöne Sachen singen.
Ich weiß nicht, ob euch das jetzt auch nicht bewusst ist. Wahrscheinlich beim Intro habt ihr so eine Klaviermelodie, die ihr am Ende bei Wiegenlied auch nochmal habt.
Was?
Was? Wir?
Und jetzt weiß ich auch, wo wir Wiegen, die Melodie her haben. Wir haben ja erst das Intro geschrieben und dann das Album.
Ja, okay.
Sind und uns am Ende die Melodien ausgegangen, dann haben wir wieder von vorne angefangen.
Genau.
Ich habe das Album nicht gehört, deshalb habe ich die Melodien wahrscheinlich nicht.
Weil das soll natürlich zeigen, dass das ein Album ist, was auch als Album gehört werden kann und Sinn ergibt als Album. Und deswegen einen Anfang und ein Ende findet jetzt, der als Überbau dient, weißt du?
Ja, das sagst du jetzt so, aber am Anfang.
Das war schon unsere Idee.
Ja, ja, aber am Anfang ist es ja total lustig so. Huhu, jetzt kommt ein Album von zwei Lustigen, die jetzt irgendwie so lustige Songs singen und man denkt, ach, die haben es wahrscheinlich auch mit Humor, habt ihr ja auch. Aber bei Wiegenlied ist es wirklich so ein richtiger Downer. Also ich finde, man geht richtig so traurig. Also wo ich jetzt gerade Fjord sehe und ich glaube, das ist von der Platte Kontakt. Ne? Ich kann es nicht lesen, aber ich glaube, es ist von Kontakt. Und das ist ja auch genau das, was die auch immer schaffen, dass du am Ende von einem Song denkst. Und ich finde, es ist euch bei dem Album sehr gut gelungen, dass man wirklich so einen Kloß im Hals hat und denkt, war jetzt eigentlich schön, aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie so, fühle ich mich sehr stark angefasst von denen. Und irgendwie bin ich jetzt ein bisschen traurig. Habt ihr das auch beabsichtigt?
Ja, und man kann das Album dann einfach wieder von vorne abspielen und dann kommt die Melodie nochmal in fröhlich.
Ja, yeah, war das der Plan?
Ja. Ja, man macht sich natürlich so ein bisschen so eine dramaturgische Gedanken, macht man sich, ne, für die Reihenfolge von dem Album. Wir haben jetzt das Album nicht als Album am Stück geschrieben, sondern das sind so Lieder, die wir über die Zeit, die es die Band jetzt gibt, geschrieben haben. Und als wir dann den Plattenvertrag hatten und wussten, wir können ein Album machen, haben wir dann noch ein paar dazu geschrieben. So. Die passen jetzt glücklicherweise ganz schön zusammen, so als Album, sind aber nicht von vornherein als Album gedacht gewesen. Das ist ja auch kein thematischer Überbau da und so. Aber da man ja so Album auch als Kunstform, finde ich, sehen sollte, war das dann schon wichtig, die Lieder so in den Rahmen zu packen, dass sie so funktionieren. Deswegen, klar, denkt man sich da sowas bei.
Und wir sind ja sowieso auch eher von Schwermut getrieben. Deshalb passt das dann ganz gut, dass man da schwermütig rausgeht.
Ich fand es auch schön, dass es so rausgeht. Und ich hab da nur wirklich das Album, also gerade jetzt, wenn man sich auf ein Interview vorbereitet, hört man das ja öfter hintereinander. Und irgendwie war mir schon klar, okay, da ist die Melodie, war, glaube ich, vorhin schon mal irgendwie. Aber dann erst fiel mir diese Dramaturgie auf und dann dachte ich ja eigentlich, wie du gesagt hast, eigentlich schön. Und man kann ja, wenn man dann wieder anfängt, dann hat man, also erstmal, wenn man wieder anfängt, ist es schön. Und am Ende ist es immer ein bisschen traurig, wenn solche Dinge ausgesprochen wurden. Aber es ist ja auch nicht wirklich traurig, es ist irgendwie eher so melancholisch, ist so ein bisschen vielleicht nachdenklich.
Ja, es ist ein sentimentales Happy End eigentlich. Mhm. Der Song Vegan Lied endet ja schon mit einem Happy End. Mit sich selbst ins Reine kommen, abschließen. Auch wenn es um den Tod geht. Trotzdem ein guter Tod. Und dann eben auch dazu passend diese finale, auslaufende Klaviermusik.
Das war so ein bisschen wie, wenn du einen guten Film geschaut hast, wo du, keine Ahnung, verliebten Paar zuschaust und du weißt, eine der beiden Personen ist irgendwie todkrank. Du weißt den ganzen Film, die Person wird es nicht schaffen und dann stirbt die Person am Ende des Films und du gehst trotzdem raus mit dem Gefühl, ich habe jetzt was Schönes gesehen.
Ja, so gut gelebt, gut gestorben.
Ja, genau. Ihr habt noch eine berühmte Person, die ihr, beziehungsweise sogar noch zwei, weil ich glaube, man hört auch den Interviewer, Tobi Schlegel, wie er Schorsch Kamerun fragt, so ganz trocken, was eine richtig coole Interviewfrage ist, warum wollten Sie kein Teil der Gesellschaft sein?
Jetzt möchtest du uns diese Frage auch stellen.
Nee, eigentlich nicht. Ich finde, dass man als Verweigerer, Verweigerin auch ein Teil der Gesellschaft ist. Irgendwie finde ich, ist man immer ein Teil der Gesellschaft, selbst wenn man sagt, ich will kein Teil der Gesellschaft sein. Und er sagt ja, weil das Angebot schlecht war. Jetzt will ich euch die Frage nicht stellen, aber ich würde gerne wissen, ob ihr gute Vorschläge habt für ein gutes Angebot.
Ein gutes Angebot von der Gesellschaft an die Gesellschaft?
Ja, dass du dann sagen würdest, nee, ich möchte auf jeden Fall ein Teil davon sein.
Das ist aber eine krasse Frage, ne? Gutes Angebot wäre, wenn sich kein Mensch darüber Gedanken machen müsste, wie er an Geld kommt oder wie er an eine Wohnung kommt oder an Essen und Trinken kommt. Also ein Grundeinkommen wäre ein gutes Angebot an eine Gesellschaft.
Genau, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, bedingungsloses.
Wieso schreibst du dir meine Antworten auf?
Ja, habe ich dir die doch vorher geschickt oder nicht? Nee, ich habe mir aufgeschrieben, bedingungsloses Grundeinkommen, weil man natürlich auch immer darauf vorbereitet sein will. Was ist denn für einen selbst die richtige Antwort? Macht sich dann auch Gedanken. Deswegen wollte ich jetzt nur sagen, wir teilen uns auch da eine Meinung.
Ja, absolut. Also das, finde ich, ist eigentlich die Grundvoraussetzung, damit eine Gesellschaft funktionieren kann. Also selbst wenn man das so sich einrichtet, dass man für sich selber mit sich im Reinen ist und mit dem Kram, den man macht, im Reinen ist und sowas, ist es ja nicht so, dass die Grundvoraussetzungen in der Gesellschaft so sind, dass jeder die Möglichkeiten dazu hat, sondern es ist ja immer ein Privileg. Das finde ich schon, also klar gucke ich auch selber so, wo kann ich für mich erfüllend Teil der Gesellschaft sein? So, ob ich das jetzt bewusst oder unbewusst gucke, weiß ich nicht. Aber klar habe ich auch Bock, mir Sachen kaufen zu können und weißt du? Aber trotzdem finde ich, dass Angebot ist schon immer noch schwach, ne? Und ich bin ja auch der Meinung, dass man ganz oft viel kleinschrittiger denken muss, wenn es so gerade um Veränderungen geht. Ganz, ganz vieles ist ja schon umsetzbar. Sowas wie das Grundeinkommen. Das würde schon total viele Probleme, die sich Leute zur Agenda machen, zu lösen, mitlösen oder zumindest in die richtige Richtung lenken. Wenn man umsetzbare, kleinere Ziele stärker versucht umzusetzen und nicht immer so dieses entweder Revolution oder Verweigerung. Aber das ist bei vielen politisch Aktiven, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem in der Denke. Oder kein Problem. Es ist ja auch wichtig, dass es immer Extremisten gibt. Oder ja, ist ja so, weil sonst kommen Ideen ja gar nicht bekommen sie ja gar keine Bühne. Ja. Aber wir brauchen, glaube ich, eher Aktivismus, der in kleineren Schritten und effektiver funktioniert. Und da finde ich, ist sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen und Initiativen sich dafür einsetzen, gerade so das Sinnvollste mit, um das Ganze in eine richtige Richtung zu lenken, von der man dann immer weitermachen muss und so, ne?
Maurice, hast du noch was hinzuzufügen oder hat Tore im Sinne eures gemeinsam geteilten Gehirns geantwortet?
Ja, das, was er sagt. ich habe jetzt einen Ohrwurm von 100 Kilohertz. Ich will kein Teil von eurem Leben sein.
Ja, das habe ich denn auch.
Gern geschehen.
Grüße an 100 Kilohertz. Geile Band.
Ja, ich hatte, das ist mir aber jetzt erst eben gekommen, dass ein Schorsch Kamerun ja auch deswegen bin ich wahrscheinlich auf diesen Gedanken gekommen, im Sinne von, dass ja jeder ein Teil der Gesellschaft ist, weil er macht ja auch ein Angebot auf eine Art. Und wenn es nur alleine mit der Art ist, wie er sein Leben lebt, dann macht er uns, die sich das anschauen und denken, ach so, so kann man auch machen, kommt man auch durch, macht er ja auch ein Angebot. Das war jetzt eben so, weil ich hatte mir irgendwie gedacht, so, ob man das auf parlamentarischer Ebene unbedingt machen muss oder so. Nee, muss man ja eigentlich gar nicht. Im Prinzip macht ja jeder irgendwie ein Angebot. Ihr macht ja auch ein Angebot mit eurer Musik oder jeder macht ein Angebot damit, wie er irgendwie da ist, so.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben meinte. Wir können das machen, weil wir privilegiert sind dann auf eine Art. Es hat nicht jeder die Kapazitäten, die Zeit und den Kopf vielleicht auch dafür, ein Angebot zu machen, was in seinem Sinne ist, weil man mit ganz anderen Problemen beschäftigt ist, die gesellschaftlich aufgedrückt werden.
Ich weiß das, ich kann es gerade total nachvollziehen.
Also halt, das funktioniert ja auch nur, wenn der Rahmen da ist, dass man was machen kann, was in seinem Sinne ist. Und da muss man sich halt ein bisschen drum bemühen. Und das müsste halt leichter gehen eigentlich. Und da kann man sich halt für jeden freuen, der das hinkriegt und das macht. Aber das ist ja nicht die Norm.
Im Prinzip spielt es aber so ein bisschen auch auf den Titelsong an. Da geht's ja aus meiner Sicht so um Lebensentwürfe und um Träume. Und ich habe jetzt eben gesagt, ich kann das verstehen. Und zwar kann ich es verstehen, weil sich mein Leben so in den letzten 2 Jahren schon stark geändert hat. Aber wie du eben sagst, es hätte sich vor 10 Jahren nicht so ändern können, weil die Rahmenbedingungen noch gar nicht da waren. Und ich hatte damals auch noch ganz andere Ansprüche, Ideen, wie das Leben sein könnte, bevor wir in die falsche Richtung gehen. Reden. Ich lege richtig damit, ne? Dass es in dem Titel so um Lebensentwürfe und Träume geht.
Ja, wir reden jetzt über, weil wir es auch nicht besser wissen.
Ja, ne? Genau.
Also es geht schon so ein bisschen um Lebensentwurf, aber auch so ein bisschen um das Gefühl, was man ja auch oft hat, man nimmt sich was vor, erreicht das und ist dann halt immer noch nicht zufrieden oder wieder nicht zufrieden. So, also dass man eigentlich auch nie damit ankommt. Das ist zumindest so ein Gefühl, was ich habe.
Hat sich denn eure Vorstellung davon, wie ihr leben möchtet, schon irgendwie grundlegend verändert? Oder könntet ihr sagen, das ist eine Vorstellung, die sich, keine Ahnung, in der Jugend ausgeprägt hat und ich bin mir da eigentlich schon die ganze Zeit ziemlich sicher, wie ich mein Leben so ungefähr gestalten möchte?
Also ich bin von meinen Lebensentwürfen in der Jugend mittlerweile 1000 Meilen weg. Da hatte ich ganz, ganz seltsame, obskure Vorstellungen. Ganz abgesehen davon, dass ich nie gedacht hätte, dass ich 30 werde. Das habe ich jetzt geschafft. Und ich hatte nie einen Lebensentwurf. Und jetzt gerade ist mein jetziger Status, dass ich zufrieden wäre auf ganzer Ebene, wenn es halt auf der ganzen Welt nicht noch so Missstände geben würde, wie das Persons of Color oder Sexualitäten unterdrückt werden oder eben das mit dem Grundeinkommen, dass man all sowas nicht geregelt kriegt, obwohl die grundlegenden Materialien dafür ja eigentlich da sind.
Das ist ja das Problem, wenn man nachdenkt, dann ist man ja nie so richtig zufrieden, weißt du? Wie du die Frage, glaube ich, meintest, auf mein persönliches Leben jetzt bezogen, bin ich schon mit dem, was ich tue und wie ich das tue, sehr zufrieden so. Aber trotzdem kommt ja immer irgendwas anderes noch dazu und man will ja irgendwie doch immer ein bisschen mehr und immer noch was anderes und das meine ich eigentlich in diesem Song so. Aber das ist ja auch okay und das ist ja auch irgendwie so, wie das Leben funktioniert. Man irgendwas erreicht und dann halt daraus ergibt sich dann der nächste Schritt, den man erreichen möchte oder eine andere Sache. Das ist ja gar nicht wertend gemeint, dass ich das in dem Lied so besinge.
Also manchmal schaue ich so ein paar Jahre zurück oder wenn ich jetzt eine Dokumentation sehe über eine Person, die ihr Leben mit 50 komplett geändert hat, weil ihr dann bewusst wurde, dass das überhaupt nicht der richtige Weg ist, dass Geld nicht glücklich macht, dass vielleicht man eine vollkommen falsche Sexualität für einen selbst falsche Sexualität ausgelebt hat. Und dann denke ich mir immer, boah, bin ich froh, dass ich so grob immer so wusste, in welche Richtung es ging. Aber trotzdem, wie du jetzt sagst, natürlich im Kleinen denkt man sich auch, ja, das hätte ich jetzt vielleicht gern doch noch ein bisschen anders oder da noch so ein bisschen mehr. Und was Maurice jetzt gemeint hat, sind ja eher, dass man auch andere in sein Leben mit einbezieht, dass man sich denkt, ich kann eigentlich gar nicht hier jetzt mich darüber freuen, dass ich im Park sitze, wenn ich weiß, dass ein paar tausend Kilometer weiter Leute nichts zu essen haben und auf engstem Raum zusammengepfercht sind.
Aber es ist ja schön, wenn man mit diesem Wissen, und so versuche ich zumindest auch mein Leben irgendwie auszurichten, dass ich dann diesen Gedanken zwar haben kann, aber ich auch weiß, dass ich nicht unbedingt dieses Problem vorantreibe oder nicht Mitverursacher dieses Problems bin. Und wenn das alle so machen würden, dann gäbe es vielleicht dieses Problem auch nicht in der Form oder nicht so gravierend und so. Also wir können ja alle irgendwie das machen, was wir was wir in unserem Umfeld umsetzen können. Man kann sich ja auch darüber hinaus engagieren und sowas, wenn man die Kapazitäten hat. Aber das ist ja irgendwie so das Mindeste. Und dann kann ich mich zumindest, klar nerven mich dann auch ganz viele Sachen und regen mich auf und so. Aber ich kann dann für mich wenigstens sagen, ja, aber ich befeuere das nicht noch. Oder ich bin nicht mitverantwortlich, ohne das wegschieben zu wollen, das Problem. Aber das ist mir irgendwie wichtig.
Interessant, dass du das sagst, weil gerade Jörg, auf den ich ja vorhin kurz gekommen bin, hat nämlich im Interview zur letzten Platte quasi genau das gesagt, was du sagtest. Weil ich meinte so, ja, aber wenn man nicht sich da mitschuldig fühlt, dann ist da vielleicht am Ende auch niemand schuld. Und er sagte dann quasi genau das. Also Lasse meinte, dass er es total scheiße findet, wenn er mit seinem Kind auf dem Spielplatz liegt und geht und dann liegt eine Spritze mitten im Dreck. Und Jörg meinte dann, naja, wichtig ist ja, dass ich die Spritze nicht dahin gelegt habe. Also das ist ja schon mal der wichtigste Schritt. Natürlich ist es scheiße, wenn sie da liegt, aber es geht quasi auch so um dieses Verursacherprinzip. Aber ich finde es immer nicht so einfach.
Nee, ist es auch nicht. Ich meine ja auch nicht das Freimachen, aber man sollte schon sein Leben halt so ausrichten als erstes, bevor man anfängt zu urteilen, dass man nicht Mitverursacher des Problems ist. Und dann kann man ja auch urteilen und gucken, was man dann darüber hinaus noch machen kann, wenn man die Kapazitäten hat. Ne? Aber so, bin zum Beispiel kein Fan von diesem Meckern, aber selber nichts anders machen.
Ich habe noch einen Song, der mir besonders aufgefallen ist, und zwar ist das der Song Gezeichnet. Da geht es um eine Person, ist eigentlich gar nicht so klar, ob es um eine weibliche Person geht oder um Plural. So ist nicht, glaube ich, nicht so ganz so klar.
Gezeichnet, das habe ich nachts geschrieben. Und es ist tatsächlich ein Singular, aber ich habe einfach nur mal die Perspektive meines Schreibstils ändern wollen, dass ich einfach über eine Sie schreibe, die sich im, ja, jetzt nicht konkreten Zeichnen selbst verliert, sondern sich einfach ihr Firmament, ihr Sternenzelt selbst malt, also eine Traumwelt erschafft, in die sie sich immer wieder zurückzieht, weil sie mit den Gegebenheiten der Welt nicht klarkommt. Und dass sie dann lieber daran arbeitet, sich diese Illusion zu erschaffen, in die sie sich dann irgendwann vollends verliert, dass sie sich komplett der Realität entzieht.
Glaubst du, es macht einen großen Unterschied, ob du aus der Perspektive einer Frau das jetzt geschrieben hast?
Das ist eigentlich total egal, aus wessen Perspektive ich das mache. Ich wollte es einfach mal anders machen, als ich das sonst tue. Meine eigenen Schreibweisen durchbrechen. Mhm. Einfach mal das Ganze umdrehen. Nicht immer aus der Ich-Perspektive eine Geschichte erfinden, sondern von jemandem singen.
Und wie hat sich das angefühlt? Würdest du sagen, es war irgendwie einfacher oder viel zu schwer?
Das war aufregender, daran zu arbeiten, mich in diese Person hineinzuversetzen, ohne in der Ich-Perspektive zu schreiben. Das war ein Erlebnis. Kann ich nicht. Es ist wieder, hat wieder viel mit Gefühl zu tun. Keine Ahnung.
Ich lag dann richtig, habe mir aufgeschrieben, also der Satz, der mich sehr berührt hat, war, wenn sie dann nie wieder erwacht. So, das hat für mich so ein bisschen impliziert, dass es ja auch die Gefahr gibt, sich in Kunst zu verlieren.
Ja, absolut. Ich fand deine Interpretation wahnsinnig schön. Das trifft es ja auch irgendwie.
Was verstehst du jetzt oder kennst du das Gefühl, dass man so, also es gibt ja so ganz banal dieses, dass man als Kind malt, also ich habe es immer gemacht, malt und Kassetten gehört, aber wirklich tagelang, wenn es sein musste. Ich kann dir auch gar nicht sagen, was ich da gemalt habe, aber ich glaube, das waren so Momente, wo ich mich in Kunst, weiß ja nicht, aber wo ich mich in so einem kreativen Moment verloren habe und leider kann ich das heute nicht mehr.
Ich habe das mit dem Schreiben, also wenn ich mich, also Wiegenlied und Gezeichnet sind in derselben Phase entstanden beim Schreiben. Und das war dann wirklich so, dass ich mal einen Riesenstapel Papier genommen habe, noch einen College-Block für Notizen daneben und ich dann einfach Stift und Papier genommen habe und einfach alles runtergeschrieben habe, was mir durch den Kopf ging. Ich kann dann auch nicht aufhören zu schreiben, das geht dann ewig. Nicht alles davon ist verwendbar, verwertbar. Das habe ich halt nicht mit dem Malen oder mit dem Zeichnen. Ich kann nicht so gut zeichnen. Mit dem Schreiben habe ich das dann. Da verliere ich mich dann drin.
Hebst du die Sachen dann auf oder wie entscheidest du denn dann,
wenn
du
jetzt... Ich heb alles auf. Manchmal gehe ich dann meine alten Notizen nochmal durch und schreibe dann Songs weiter.
Oh, das würde ich so gern können. Ja. Das bewundere ich so, wenn jemand sich ohne Probleme mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen kann. Ich habe da keinen Nerv dafür und ich denke, das ist schade, weil wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen wie in deiner Seele so auch zurück. Ist ja was anderes, eigene Ergüsse, nenne ich es jetzt mal, nochmal zu sichten, als irgendwie zu lesen, was der Lehrer über einen gesagt hat. Also das kommt ja aus dir.
Ja, das ist, ich habe mal ein Lied nach 6 Jahren zu Ende geschrieben. Also ich hatte angefangen, das zu schreiben und dann habe ich das 6 Jahre später in meinen Papieren wiedergefunden und habe das dann weitergeschrieben. Das finde ich dann schön, dass solche Dinge dann auch nachhaltig so so bleiben und sich dann einfach über so eine ganze Dekade inzwischen ziehen. Also dann einfach irgendeinen Scheiß, den ich runtergeschrieben habe vor ein paar Jahren, dass ich den dann sehe und mir denke, ja, okay, schreibe ich jetzt weiter und dann wird das ein Lied heute. Und ich kann dann sehen, wie ich vor 6, 7, 8 Jahren gedacht habe. Und das passt dann trotzdem irgendwie zusammen oder schlägt eine Brücke. Und
also das heißt, man würde dir wirklich was Schlimmes antun, wenn man deine alten Aufschriebe irgendwie, ach, brauchst du ja nicht mehr, ne? Das wäre wahrscheinlich ganz furchtbar für dich, oder?
Manchmal muss ich aussortieren. Also es gibt natürlich auch, wenn ich jetzt Sachen von vor 8, 9, 10 Jahren dann mir angucke und mir denke, ja, okay, das ist auch jetzt politisch ganz schön inkorrekt, muss ich sagen. Und wenn ich mir dann denke, oh, ich war so dumm, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Du kannst dir bei dem Output ja aber auch erlauben, Sachen wegzuschmeißen.
Jetzt habe ich so eine ungefähre Vorstellung.
Ich habe auf jeden Fall da hinter mir ist irgendwo eine Kommode und da ist halt so eine Kleiderkommode und da ist eine ganze Schublade voll.
Maurice hat quasi eine ganze Wohnung nur für alte Songs angemietet.
Zweitwohnung. Aber wie entscheidend ist denn dann für dich, also um Kunst machen zu können, braucht man, glaube ich, auch so eine Kopplung immer zur Realität, sonst hast du ja schwer was zu transferieren. Also ich glaube, auch alles, was aus dir rauskommt, muss ja irgendwie da rein. Das sind ja Erlebnisse und so.
Geht, man kann ja auch Realitäten schaffen in seiner Kunst.
Kannst du das?
Parallele Realitäten schaffen, ja klar. Klar, ja, kann ich.
Ich stelle mir das schwierig vor, das komplett ohne.
Der Eskapismus in mir.
Finde ich beeindruckend, aber irgendwo wirst du es wahrscheinlich, erholst du es dir dann aus Büchern? Es muss ja nicht Kontakt mit Menschen sein oder irgendwo muss ja die Anregung herkommen.
Ich habe ein ziemlich verrücktes Gehirn.
Kontakt mit Menschen ist es nicht.
Kontakt mit Menschen ist es nicht. Ich hasse Menschen. Ne? Ich hab ein total verrücktes Gehirn. Tore kann das bestätigen. Mein Umfeld kann das bestätigen.
Tore sind
Das erlaubt mir immer ganz komische, verrückte Blickwinkel auf alles Mögliche.
Also manchmal spreche ich mit MusikerInnen und dann sagen die, dann stelle ich so eine banale Frage wie, was ist das letzte Album, das du dir gekauft hast oder so? Und dann sagen die immer, oder dann sagen die, also ich höre eigentlich gar keine Musik. Also irgendwie, ich habe da eigentlich gar keinen Input. Und dann höre ich mir manchmal die Platten nochmal an und dann denke ich, ja stimmt, das merkt man sofort. Das fällt mir jetzt auch gerade auf, dass es eigentlich total ereignislos ist. Und zwar, es kann ja dann trotzdem gut sein, aber dass du merkst, da ist gar keine Inspiration drin. Das ist einfach so ein Schema. Manche können es ja gut. Deswegen, ich stelle mir das bei Texten noch schwieriger vor. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass man so einen Eskapismus den Texten auch anhört. Aber ich finde, das wirkt jetzt bei, ich weiß ja nicht, wer von euch was geschrieben hat, aber ich finde, es wirkt bei keinem der Texte so.
Sehr gemischt. Das kann man zum Glück auch wirklich nicht mehr richtig nachvollziehen.
Kann man auch nicht verallgemeinern, meine Art zu schreiben. Also das kann man nicht allein auf Im Taxi Rauchen beziehen, weil ich für Im Taxi Rauchen schon ein bisschen anders schreibe, als ich das jetzt zum Beispiel für die Solo-Sachen mache.
Und du kannst dich auch anpassen. Also das kann ich zum Beispiel nicht. Ich habe immer einen gleichen Stil, wie ich schreibe. Und Maurice kann, finde ich, eher so sagen, jetzt schreibe ich was, was den Ton treffen soll und so.
Ich probiere mich da auch gerne aus.
Kannst du auch Geschichten schreiben, also Kurzgeschichten oder Bücher?
Oh, die Katze. Ja, das tue ich gelegentlich.
Oh, die Katze.
Da wollte süße jemand Katze nerven, oder? Ja, da wollte ich
gut, dass wir
nerven.
Das online machen.
Ja, die bringt, wieso hast du Katzenhaarallergie? Schau, die bringt Glück, die hat nämlich drei Farben. Du hast gerade gesagt, das tust du. Ich denke mir nämlich, ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, während du geredet hast, so nach 2, 3 Sätzen dachte ich mir so, oh, das ist irgendwie, hat voll die beruhigende Ausstrahlung. Ich möchte, dass er mir was vorliest oder so. Das ist irgendwie, das ist so eine ganz besondere Art zu sprechen, ne? Dass man so denkt, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie voll runtergeholt.
Ich möchte ja, dass Maurice ein Hörbuch aufnimmt, ja, wo er unsere Tourtagebücher, die wir auf der Website veröffentlichen, vorliest für Spotify.
Echt? Jetzt könnte ich mir gut vorstellen. Machst du das denn wirklich, Tourtagebuch schreiben oder habt ihr das vor?
Ich schreibe das, Maurice liest das dann. Also es gibt, ich muss das noch
warte
weitermachen.
Kurz,
es gibt
warte auch, kurz, ja. Warte kurz, rate, wer jetzt wieder raus will.
Die Katze.
Die Katze. Ja, aber das ist gut, dann musst du dir keine Gedanken um deine Allergie machen.
Kannst du raten. So jetzt, sorry.
Ich habe auch letztes Jahr im Lockdown angefangen, Tourtagebuch zu schreiben. Ich muss das noch vervollständigen, aber der Plan ist schon, dass es vervollständigt auf der Website ist. Es ist jetzt noch nicht ganz vollständig. Ich hatte Maurice vorgeschlagen, dass wir uns das aufteilen können. Also, dass ich eins schreibe, dann er eins. Dafür erinnert er sich aber zu schlecht. Und dann war der Kompromiss, ich schreibe die Tourtagebücher und er liest die dann, wenn sie fertig sind, ein und wir machen da ein Hörbuch draus. Das soll aber auch, also ich meinte das schon ernst.
Ja. Ich wollte jetzt sofort sagen, als du gemeint hast, gezeichnet und Wiegenlied sind in selben Phase entstanden, wollte ich sofort sagen, ja, das hört man. Aber das, ich habe gezeichnet jetzt nicht so präsent im Kopf wie Wiegenlied, aber...
Das sind ja auch beides Geschichten so gesehen.
Ich glaube von der Stimmung hier, weil du sagtest, in der Nacht... Ich müsste es mir nochmal anhören. Der schönste Song für mich, und ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, warum, ist der mit dem Klavier. Und zwar.
Das Klavier?
Genau, nicht mit dem Klavier, der mehrere. Und ich kann wirklich gar nicht sagen, warum. Wir haben jetzt schon oft gesagt, das ist einfach so ein Gefühl oder so. Und eigentlich ist mir dann aufgefallen, es ist ein Song über ein Klavier mit einer Gitarre. Ist ja eigentlich auch irgendwie seltsam. Und ich hatte mir inhaltlich nie Gedanken gemacht, aber für was steht denn das Klavier?
Für jemanden mit Depressionen.
Es klang für mich wie für das Differenzieren.
Auch gut.
Das reimt sich auf Klavieren.
Ich finde vor allem schön, wie du sagst, ich habe mir da noch nie Gedanken zugemacht, als ob du das Album schon seit 3 Jahren kennen würdest. Und jetzt so, jetzt muss ich die interviewen, jetzt muss ich nochmal Gedanken machen. Aber das gibt's ja noch gar nicht lange. Also cool.
Ich mach mir da immer Gedanken drüber. Kannst du das
ja, aber das suggeriert, dass du das so sagst, suggeriert ja, dass du das viel hörst. Das freut uns doch.
Das Klavier ist übrigens auch so ein Beispiel für dieses mal angefangen und später zu Ende geschrieben. Das ist nämlich auch in der Wiegenlied gezeichnet Phase, ist der erste Block, das erste, wo das Lied noch so leise ist, entstanden. Und das habe ich dann 2 Jahre später, glaube ich, weitergeschrieben für Im Taxi rauchen. Vorher noch einfach so runtergeschrieben, weil da gab es die Band noch gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie war irgendwas.
Meinst du jetzt wirklich mit, wenn du sagst, für jemand mit Depressionen, geht es dann wirklich so um dieses ganz simple Bild schwarz-weiß?
Es geht darum, nach vorne so zu tun, dass alles okay ist und bloß nicht darauf angesprochen werden zu wollen, weil man sich irgendwie in dem Elend, in das man sich sperrt, dass man sich da irgendwie unbewusst drin halten will, weil man das einfach nur so kennt und diesen Status aufrechterhalten will, weil man damit schon irgendwie klarkommt. Weil nach außen sieht alles ganz normal aus. Wenn du zum Beispiel auf ein Klavier guckst, siehst du ein Klavier. Aber wenn du da reinguckst und das hat keine Saiten, dann wird das Klavier keinen Ton von sich geben, wenn du die Tasten anschlägst. Da steht das sinnbildlich für einen Menschen. Ich habe auch schon unterschiedliche Interpretationen zu dem Lied gehört. Ich fand alle gut.
Ich finde, mit dem Differenzieren bin ich auch gar nicht so weit weg, weil natürlich Depression hat ja schon auch was mit Differenzieren zu tun. Das ist ja meistens nicht, dass man sagt, es ist ein durchgängiges Stimmung, die man hat, sondern es ist ja häufig ein Hoch und Runter, ein Schwarz und Weiß und Stimmungen, also Stimmen, Klavier passt ja da auch schön mit rein. Man kann auf einem Klavier was Fröhliches spielen, aber auch was Todtrauriges. Ich finde, nichts klingt so, kann so traurig, also ich finde, das Klavier ist eigentlich das schönste Instrument überhaupt. Ich kenne wenige, die es gut spielen können, sodass es mich berührt. Zum Beispiel bei Helge Schneider berührt es mich sehr. Oder bei Thelonious Monk finde ich einen schönen Umgang mit dem Klavier. Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Aber wenn man so einen Song oder inwieweit sind denn, oder gibt es Songs auf dem Album, die überhaupt gar keine biografischen Inhalte haben? Oder hat alles, was auf dem Album stattfindet, irgendwie was mit euch zu tun?
Ich würde behaupten, es gibt auf dem Album keinen Song, der keine biografischen Hintergründe hat.
Ich würde sagen, es ist schwierig, keine autobiografischen Hintergründe in Songs zu verarbeiten und sei es unbewusst.
Hast du eben noch anders gesagt?
Ja, vorhin habe ich genau gelogen. Oder ich jetzt habe ich gelogen.
Nee, ich wollte hast du jetzt auf gezeichnet angespielt? Ich wollte nämlich vorhin auch schon sagen, ich glaube, selbst wenn du dich versucht hast, in jemand anders zu versetzen, ist das, glaube ich,
Das ist ja genau das, was ich gerade meine. Dass man irgendwie immer in seiner Kunst sich selbst verarbeitet, irgendwo. Und sei es in einem winzig kleinen Detail. Ich kann sagen, das Klavier ist eine autobiografische Sache aus einer Vergangenheit, die eine Vergangenheit bleiben möge.
Hast du eine Definition für, weil wir ja oft sagen Kunst, Ich habe eigentlich gar keine so wirkliche, hast du eine Definition dafür, was du alles unter Kunst packen würdest?
Was ich alles unter Kunst packen würde. Im Prinzip ist alles Kunst, mit dem wir uns irgendwie ausdrücken, oder? Mit dem wir uns ausdrücken und dabei gesehen werden wollen.
Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass das, was Nadine macht, auch Kunst ist? Also sie einen Podcast macht?
Absolut.
Ja, würde ich auch so sehen. Also
das, was Nadine macht, ist auch Kunst, klar.
Ich mag das ja zum Beispiel nicht, wenn man so, es gibt ja ganz viele Musiker, die sagen, nein, ich bin kein Künstler, ich bin Musiker oder ich bin jemand, der in einer Band spielt, weil ich mit Freunden Musik machen möchte und das immer so runterschraubt. Ich finde schon, dass man da gar nicht so streng sein muss. Man kann doch einfach sagen, ich mache Kunst. Mhm. Warum denn nicht? So, und deswegen ja, alles, was man schafft, was vorher nicht da war, ist Kunst.
Wenn ich jetzt mit einem Stück Straßenmalkreide die Gehwegplatten voll male, dann ist das auch Kunst.
Ja, hat Farin Urlaub auch gemacht früher, um sich sein Geld zu verdienen, als er in England war und den Punk entdeckt hat. Ja, definitiv. Also eine richtige Definition habe ich eigentlich auch nicht, aber ich habe mir in letzter Zeit öfter gedacht, ich glaube, für junge Leute, die zu ihren Eltern gekommen sind und gesagt haben, ich mache Kunst, war es, glaube ich, noch nie einfach. Ich glaube, wer jetzt heute nach Corona, was heißt nach Corona, ich meine nach dem, was Corona ausgelöst hat, in der Kunstbranche, jetzt noch zu seinen Eltern geht und sagt, ich habe mir überlegt, ich werde Künstler, der oder die hat es wahrscheinlich jetzt noch schwieriger. Vielleicht können wir jetzt so abschließend mal so ein bisschen versuchen, positiver so zu schauen, was mit euch jetzt noch so passiert. Was habt ihr denn für Pläne oder wo kann man euch in Zukunft irgendwo sehen? Habt ihr das zweite Album schon fertig und das dritte auch? Wann kommt das?
Schön, dass du fragst.
Wir haben viele Pläne. Das zweite Album ist fertig. Wir müssen es nur noch aufnehmen, aber geschrieben ist es. Und jetzt gerade ist halt ja so, also es ging ja irgendwie schneller, als alle damit gerechnet haben, so dass auf einmal wieder Konzerte stattfinden und so. Und jetzt im Sommer haben wir dann tatsächlich ein paar Konzerte, die wir spielen können. Im Herbst auch, wenn wir die im Herbst noch spielen können. Das weiß man ja jetzt noch nicht. Aber im Sommer sieht es ja erstmal ganz gut aus. Das machen wir jetzt erstmal, auch um die Kohle fürs Album wieder reinzukriegen. Ne? Und dann irgendwann nehmen wir das zweite Album auf, zwischendurch das Hörbuch. Ja, wie das so eine Band halt macht. Ne? Und dann kommt das zweite Album, dann gehen wir wieder auf Tour wahrscheinlich.
Dann bringen wir ein Bier raus, ein Wein.
Taximarke.
Das war tatsächlich so, dass wir haben das Album ja aufgenommen, letztes Jahr im Sommer. Und das kam jetzt ja erst raus. Also es war ja fast ein Jahr zwischen, nicht ganz, aber von September bis Mai, von das Album ist fertig aufgenommen und wir haben damit erstmal nichts mehr zu tun. Plus wir konnten ja auch keine Konzerte spielen, deswegen haben wir dann halt relativ direkt im Anschluss schon das zweite Album fertig geschrieben. Also ist tatsächlich so.
Und das ist auch schön im Hinblick, wir jetzt nicht die Kritik vom ersten Album genommen haben, um dann zu sagen, ja okay, das haben wir falsch gemacht, das haben wir richtig gemacht, das machen wir weiter, das machen wir nicht weiter, sondern wir hatten das zweite Album schon fertig, bevor das erste erschienen ist und deshalb ist das real.
Und bei dem zweiten Album ist halt jetzt auch der Vorteil, das wurde wirklich als Album geschrieben. Also das funktioniert genau. Auch nur in der Reihenfolge. Und
ja. Also wir haben einen Zettel und einen Stift genommen, haben ein paar Liedtitel hintereinander aufgeschrieben und haben dann dazu Texte geschrieben.
Könnt ihr einen Liedtitel verraten, der vielleicht besonders inhaltsstark ist?
Ja, verrate den ersten.
Den ersten? Die Ketchup-Fleckfarbene Seite des Mondes.
Die wird das neue Ilona Christen. Farbene Seite des Mondes.
Ja, ist das erste Lied.
Mhm. Das zweite Album geht nämlich nicht nur um Tod.
Nein.
Genau, sondern um Ketchup und Mond.
Viel positiver und deckt viel mehr gesellschaftliche Missstände auf.
Ich bin gespannt.